Heute geht es um den Baustil des Rokoko. Eine Antwort auf riesige barocke Prunkbauten mit ihren starren Symmetrien. In jedem Fall lohnt sich also ein zweiter genauerer Blick hinter die Fassade. Was aber kann gerade die Baumrosche aus dem Rokoko-Stil mitnehmen? Nicht zu groß, um sich verloren zu fühlen, aber gleichzeitig dank baulicher Elemente mit einer raumvergrößernden Wirkung. Begleitet uns mit auf eine Reise ins 18. Jahrhundert. Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Heute mit einer Folge wieder rund um die verschiedenen Baustile, Baukulturen. Und hier habe ich wieder einen ganz spannenden Beitrag von der lieben Luisa, unserer Copywriterin. Denn heute geht es um den Baustil des Rokoko. Und da hat sie einen wunderschönen Blogbeitrag geschrieben. Und der ist so gut geschrieben, den brauche ich euch einfach nur vorlesen wie eine Geschichte. Verspielt und privat. Baustil des Rokoko. Was wir aus dem Rokoko, dem Baustil des 18. Jahrhunderts, lernen können. Der massive Prunk wich verspielten, aber bedacht gesetzten Akzenten, ohne zu überladen zu wirken. Intimität und Gemütlichkeit anstatt erzwungener zur Schaustellung von Reichtum und Macht. Die Epoche des Rokoko hält eine Vielzahl interessanter Bauwerke für uns bereit und bringt einige Gedanken mit sich, die für unsere moderne Baubranche als Inspiration dienen können. Zum Ende des Barock entwickelte sich eine weitere künstlerische Bewegung im europäischen 18. Jahrhundert. Gerade in Frankreich, dem Geburtsland des Barock, bildete sich gewissermaßen eine Gegenbewegung, die jene strenge Maße aufbrechen wollte. Das Rokoko steht vor allem für eine verspielte Mode, Kunst und Innengestaltung, aber auch für eine andere Form der Architektur. Eine Antwort auf riesige barocke Prunkbauten mit ihren starren Symmetrien. Vielmehr wurde auf Eleganz, Anmut und Verspieltheit Wert gelegt. In dieser Folge sehen wir uns diesen faszinierenden Stil in der damaligen Baukunst genauer an. Welche Beispiele für Rokoko-Bauten existieren noch heute? Was können wir für unser modernes Bauwesen von den alten Baumeistern lernen? Deshalb begleitet uns mit auf eine Reise ins 18. Jahrhundert. Merkmale des Rokoko. Also, wie schon der Barock, setzten sich auch Bauherren im Rokoko auf künstlerische Details bei der Errichtung ihrer Gebäude. Die verzierten Fassaden und kunstvoll geschmückten Innenräume zeigen dagegen keine Herrschaftssymbole, sondern vorrangig natürliche Motive. Blumen und Ranken, vor allem aber Muscheln, Wasser und Felsen sind ein Thema, das wir im Rokoko-Bauten sehr oft antreffen. Im Rokoko wurde der Trend vorangetrieben, die verschiedenen Flügel der Bauten optisch zu trennen. Es wurden keine großen zusammenhängenden Anlagen mehr errichtet. Somit finden wir separate Wohn-, Küchen- und Bedienstetengebäude vor. Auch die Anordnung der verschiedenen Elemente weicht von der vorangegangenen Epoche ab. Bewusst gesetzte Asymmetrien verleihen den Rokoko-Bauwerken eine spielerische und damit ungezwungene Ästhetik. Selbst die Farbgebung unterscheidet sich vom Vorgänger. Statt kräftigen, deckenden Farben gestaltet sich die Farbpalette des Rokoko eher zurückhaltend. Es dominieren helle, beinahe zarte Farben wie Himmelblau, Rosa, Gold oder Creme. Im Gegensatz zu den opulenten Räumlichkeiten des Barock kehrte das Rokoko zu kleinen, intimeren Räumen zurück. Privatsphäre und Gemütlichkeit standen hier im Vordergrund. Spiegel und prächtige Kronleuchter sorgen dafür, dass trotzdem ein Gefühl von Helligkeit und Weite in diesen kleineren Räumen aufkommt. Rokoko-Künstler waren oft sehr detailverliebt. So finden wir in den Innenräumen oft beeindruckende Stuckarbeiten vor, die sich als Deckendekor über die Köpfe der Besucher ziehen. Auch hier zeigen sich oftmals für das Rokoko typischen Rokaille-Motive, Muscheln, Meereswesen und Felsen. Die Merkmale des Rokoko haben wir also geklärt. Nun stellen wir euch einige interessante Beispiele für diese Baukunst vor. Hinter jedem Gebäude steht eine Geschichte, die erzählt werden möchte. Neben historischen Fakten gehen wir auch etwas genauer auf bauliche Besonderheiten ein. Begeben wir uns also auf eine Reise durch den Baustil des Rokoko. Blicken wir zum ersten Beispiel, und zwar das Schloss Benrath in der Nähe von Düsseldorf. Geplant war das Schloss Benrath als zeittypisches Lust- und Jagdschloss im Stil des französischen Barock. Vom ehemaligen Wasserschloss, das zuvor an dieser Stelle stand, bilden nur die Orangerie und die Kapelle. Im Jahr 1771 wurde das Schloss nach 14-jähriger Bauzeit eröffnet und strahlt in einem zarten Altrosa. Das Herrenkabinett zeigt sich ganz im Rokoko-Stil. Zu erwähnen ist hier ein Effekt, der das Schloss eher klein und eingeschossig wirken lässt. Von außen sollte es unscheinbar wirken und die Gäste beim Eintreten durch Geräumigkeit und detailreiche Dekor überraschen. Vor ihnen eröffnet sich ein System aus 80 Räumen, 2 Lichthöfen und 7 Treppenhäusern. Wie im Rokoko-Stil üblich sind die Wohnräume mit üppigen Stuckdekorationen versehen, inspiriert von der Natur. Das Zimmer des Kurfürsten ist beispielsweise mit Eichenblättern dekoriert, ein natürliches Symbol für männliche Kraft. Das Schloss Benrath ist ein hochmodernes, multifunktionales Ensemble, dessen unterirdische Gänge das Hauptgebäude mit den Flügelbauten verbinden, damit Boten die Privatsphäre von Herrschern und ihren Gästen nicht stören. Ein bis in die kleinsten Ecken sehr durchdachtes Bauwerk. So, das war Schloss Benrath. Blicken wir nun zur Wieskirche, einem weiteren Bauwerk des Rokoko. Wieskirche, das ist in Steingaden. Und seit 1983 ist die Wieskirche als UNESCO-Weltkulturerbestätte eingetragen. Und das zu Recht. Denn die 1754 eröffnete Wieskirche ist geradezu ein Juwel des Rokoko. Hier wurde mittels hoher baulicher und gestalterischer Kunstfertigkeit ein Kirchenraum geschaffen, der mit seinem detailreichen floralen Stuckwerk zwar wortwörtlich erblüht, aber dabei nicht überladen oder zu prunkvoll wirkt. Eine weitere Besonderheit ist der Ostchor, denn dieser zeigt, wozu die damalige Architektur gestalterisch und technisch in der Lage war. Bisher konnten Arkaden nur mit gewölbten Bögen überspannt werden. Zwischen den Rundsäulen des Chorumgangs wurden jedoch noch unten hängende Bögen als Holzverbindungen verwendet, um die Lasten aufzunehmen. Interessant sind auch die architektonischen Details, darunter Pilaster, Kapitelle, Gesimse und andere Ornamente, welche den Rokoko-Stil repräsentieren. Die berühmte Figur und Namensgeber der Kirche mit der mehr oder weniger klangvollen Bezeichnung Wallfahrtskirche zum gegeißelten Heiland auf der Wies wurde aus Teilen alter Figuren aus dem Kloster Steingaden zusammengestellt. Trotz dieser Machart wurde sie weltbekannt. Ein Beispiel dafür, dass inhaltlich wertvolle Kunstwerke auch mit einfachen Mitteln geschaffen werden können. So, das war das zweite Beispiel aus Deutschland. Blicken wir nun zu einem sehr bekannten Theater und zwar nach München, dem Cuvillier-Theater. Die Geschichte des Münchner Residenztheaters geht auf die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück. Eine Feuershow ging wohl schief und brannte das gesamte Hoftheater nieder. Ein neues Opernhaus musste her und wurde von Zeitgenossen als Juwel des Rokoko bezeichnet. Das Theater wurde reichlich mit Gold und Stuck verziert und war nicht nur Spielstätte bekannter Persönlichkeiten wie Mozart. Es diente auch als perfekte Kulisse für rauschende Feste. Damit diese feurige Tragödie sich trotz dieser 1000 Wachskerzen nicht wiederholen konnte, dienten dicke Ausmauern, ein ausgetüfteltes Druckwerk unter dem Gebäude, um Wasser bis in den Dachstuhl zu pumpen und ein Hausfeuerwehrmann der notwendigen Sicherheit. Wie viele Bekannte wurde auch das Theater im Jahr 1944 von Spreng- und Brandbomben des Zweiten Weltkriegs getroffen und zerstört. In einer halsbrecherischen Rettungsaktion wurden die kunstvoll geschnitzten Logenverkleidungen des Zuschauerraums in letzter Minute abgerissen und in Sicherheit gebracht. Erst 1956 wurde das alte Cuvillier anstelle des provisorischen Theaters am Brunnhof neu errichtet. Die ausgelagerten Teile hatten den Krieg überstanden und wurden mühevoll, Geld- und Materialmangel zum Trotz, zusammengefügt. Nach nur 1,5 Jahren Bauzeit wurde es bereits neu eröffnet und erstrahlt seit 2008 dank Sanierungsarbeiten in neuem alten Glanz. So, das waren deutsche Bauwerke im Baustil des Rokoko. Und jetzt blicken wir mal über Deutschland hinaus und schauen nach Portugal. Und zwar nach Queluz, und zwar den Nationalpalast von Queluz. Beim Palacio Nacional de Queluz handelt es sich um eine der größten und schönsten Rokoko-Schlossanlagen Europas. Die einzige Sommerresidenz des Prinzen wurde im 18. Jahrhundert errichtet und zeigt bereits auf den ersten Blick genau, wovon sie inspiriert wurde. Allein die Fassade erinnert sehr an das berühmte Schloss Versailles und im Inneren setzt sich dieser Eindruck fort, was der Residenz den Beinamen Portugiesisches Versailles verschafft hat. Nach dem Erdbeben im Jahr 1755 stoppte der Bau des Palastes und wurde erst 3 Jahre später wieder aufgenommen. 1778 war es dann soweit und das Rokoko-Schloss wurde eingeweiht. Das Äußere des Palastes ist eher als Spätbarock einzuordnen, wogegen die Innenräume in Rokoko-Stil gestaltet sind. Reiche Stuckverzierungen, pastellfarbenen Wandverkleidungen und elegante Möbel sowie verspielten Details begrüßten eintretende Gäste. In vielen Innenräumen zeigen sich die regional typischen Azulejos, bunte, zumeist blaue Keramikfliesen. Andere Räume zeigen venezianische Kunst, Fresken und wertvolle Wandteppiche. Auch der Kuppelsaal im Palast ist etwas Besonderes. Denn die beeindruckende Kuppel ist reich verziert und geschmückt mit biblischen Fresken. Bis die portugiesische Königsfamilie ins Exil floh, war der Palast die offizielle königliche Residenz des Landes. Heute wird der Nationalpalast von Queluz für verschiedene kulturelle Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen genutzt. Also, kommen wir zu einem Fazit für den Baustil Rokoko. Prunk- und Prachtbauten wichen also schlichteren, eleganteren, aber nicht weniger schönen Bauwerken. Die Menschen konzentrierten sich darauf, elegante und verspielte Innenräume zu schaffen, in denen sie sich wohlfühlen konnten. Oftmals wirken Rokoko-Gebäude von außen nicht unbedingt beeindruckend. Jedenfalls bis wir über die Schwelle treten und unsere Blicke zu den kunstvollen Stuckdecken mit ihren faszinierenden Fresken schweifen zu lassen. In jedem Fall lohnt sich also ein zweiter, genauerer Blick hinter die Fassade. Ein Lehrsatz, den wir direkt auf diese Weise in unseren Alltag übernehmen können. Was aber kann gerade die Baubranche aus dem Rokoko-Stil mitnehmen? Zwar ist der Stil des Rokoko vorwiegend in der Gestaltung von Innenräumen zu finden, aber auch in dieser Hinsicht können wir für unser modernes Bauwesen einiges daraus lernen. Beispielsweise verband das Rokoko Kreativität mit Ästhetik direkt mit der Gestaltung von Gebäuden. Anstatt sich auf das zehnte blockartige Bauwerk seiner Art zu konzentrieren, könnte unsere Baubranche etwas mehr Verspieltheit im Design gut vertragen. Ein wenig Kreativität hat noch niemanden geschadet und würde den ästhetischen Wert eines Bauwerks steigern. Schließlich fühlen die meisten Menschen sich in einem Gebäude wohler, das eine Seele hat und nicht im 13. Klon eines schmucklosen Betonblocks. Das Rokoko ist außerdem bekannt für reiche Verzierungen und Ornamente, die allerdings im Gesamtkonzept integriert sind. Dekorationen und funktionale Elemente schließen sich gegenseitig nicht aus, was Ingenieure und Ingenieurinnen heutzutage gut nutzen können, um jedes Gebäude mit einer passenden Komposition aus Funktionalität und Ästhetik zu versehen. Gerade in Wohnhäusern und sozialen Einrichtungen kann eine Besinnung auf den Rokoko-Stil hilfreich sein, um einladende Räume zu schaffen. Nicht zu groß, um sich verloren zu fühlen, aber gleichzeitig dank baulicher Elemente mit einer raumvergrößernden Wirkung. Durch die Nutzung von Licht durch große, bedacht platzierte Fenster können auch kleine Räume hell und einladend wirken. Wir möchten die Baubranche dazu inspirieren, im Geiste des Rokoko nach innovativen Lösungen zu suchen, um Projekte weniger massiv erscheinen zu lassen. Gerade herkömmliche Stahlbauten sind oftmals aufgrund ihrer Massivität wenig einladend, innen und außen. Dank zahlreicher Materialien und Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, sind wir im Bauwesen zu weit mehr als in der Lage, als wir in den meisten aktuellen Bauprojekten zeigen. Ja, auf jeden Fall eine tolle, spannende Folge. Auch extrem schön geschrieben. Also für jeden, der es noch nicht weiß, bei Global gibt es einen Blog, den betreut unsere liebe Luisa, unsere Copywriterin, unsere Texterin. Und eine absolute Empfehlung, diesen Blog zu besuchen und sich in diese Geschichten hinein zu vertiefen. In diesem Sinne wünsche ich allen eine wunderschöne Woche, macht es gut und bis bald zur nächsten Folge von Global Podcast.